der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft ist es, Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen. Wie können wir unsere Bedürfnisse nach Produkten oder Serviceleistungen stillen, ohne unsere Welt unwiederbringlich zu schädigen? Wir sprechen heute mit Patrick Hübscher, der sich seit vielen Jahren einem Thema verschrieben hat, verantwortungsvolle Produkte zu entwickeln, die wettbewerbsfähig, gesetzeskonform und kommerziell erfolgreich sind, bei gleichzeitiger Unterstützung der Menschen und des Planeten. In unserem Gespräch mit dem ehemaligen Head of der Bosch-Siemens-Tochter Blue Movement gehen wir unter anderem auf alternative Geschäftsmodelle wie Product as a Service ein, um die Praxistauglichkeit, Vorteile und Grenzen besser zu verstehen. Wir, das sind Simon und Thomas von Impactive Works. Ihr hört die vierte Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden.
Patrick, wenn du abends in der Kneipe bist und von jemandem gefragt wirst, was du eigentlich so machst beruflich, wie antwortest du dann darauf?
Ich mache das, was mir Spaß macht.
Und das ist was genau?
Ich beschäftige mich mit Produkten und Geschäftsmodellen im Hinblick darauf, wie wir nachhaltiger konsumieren und wirtschaften können und wie die Produkte dafür aussehen sollten, wie wir Geschäftsmodelle ändern möchten und was es dafür braucht in der Organisation, in der Strategie, an Partnern. Und das macht mir Spaß und das mache ich gerne.
Jetzt bist du, glaube ich, selbstständig unterwegs, oder?
Genau. Ich war 5 Jahre bei Bosch Siemens Hausgeräte und bin seit vergangenem Sommer, sprich September 2023, wieder selbstständig.
Und wenn du selbstständig unterwegs bist und du willst ja auch deine Miete bezahlen, dann musst du ja irgendetwas anbieten, womit man das eben machen kann. Also wie verwandelst du deinen Spaß in Gehalt?
Also das hat aktuell 2 bzw. 3 Formen. Das eine sind konkrete Einzelberatungen in verschiedensten Projekten im Bereich Review einer Produktroadmap, unter Sustainability-Gesichtspunkten. Das kann aber auch sein, welche Gründungsmöglichkeiten ergeben sich im Bereich Kunststoffrecycling. Das nur als 2 Beispiele. Also das ist Punkt Beratung. Punkt 2 sind Trainings und Veranstaltungen. Hier bin ich mit 2 Mitgründerinnen dabei, Green PO aufzubauen, wo wir Product Owner und Product Manager unterstützen, nachhaltigere Produkte zu bauen. Und da viele kostenfreie Veranstaltungen und Formate haben, aber auch einige bezahlte Trainings. Und des Weiteren engagiere ich mich noch beim Circularity e.V. Das ist ein Do-Tank, um Unternehmen dabei zu helfen, die Potenziale der Kreislaufwirtschaft zu nutzen. Und hier veranstalten wir gerade gefördert vom Berliner Senat eine Veranstaltungsreihe, um insbesondere Berliner Industrieunternehmen an das Thema Kreislaufwirtschaft ranzuführen. Und da habe ich die Projektleitung.
Klingt so, als hättest du einen ziemlich vollen Alltag.
Ja, ich habe keinen Alltag, weil jeder Tag so anders aussieht. Aber mein Backlog ist lang, ja.
Wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hattest gerade schon erwähnt, du warst bei Blue Movement, der Tochter da von Bosch Siemens Haushaltsgeräte. Ich glaube, 5 Jahre lang als Head of Blue Movement. Was hat es damit auf sich? Was hast du da genau gemacht?
Als ich zu Bosch Siemens Hausgeräte gekommen bin, war das die Einheit, zu der ich gestoßen bin, eine Digital Business Unit, wo wir neue Geschäftsmodelle aufgebaut haben, die international skalieren. Und eines der neuen Geschäftsmodelle war Blue Movement. Das ist tatsächlich schon ungefähr 6 Monate live gewesen, bevor ich zur BSH kam. Ich habe dann die Verantwortung dafür übernommen. Das waren damals 4 Projektmitarbeiterinnen in Holland. Und die Governance ist damals von der holländischen Landesorganisation zu uns in die Digital Business Unit zentral gewandert. Ich habe die Verantwortung übernommen und wir haben dort Hausgeräte, Kaffeemaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, vermietet an Privatkunden, erstmal nur in Holland, später auch in Deutschland. Und für einen monatlichen Preis können die Kunden das nutzen. Es wird installiert, wird bei Bedarf repariert, ausgetauscht, am Vertragsende wieder aufbereitet und neuen Kunden zur Verfügung gestellt. Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, ihr habt eine ganze Folge dazu mit dem Jürgen. Also wer da tiefer eintauchen will, kann das ja über eure Folge auch tun, beziehungsweise wir werden sicherlich das Thema hier oder da nochmal mit touchieren.
Ja, danke. Jetzt hast du uns quasi schon den Teaser erspart, auf die andere Folge zu verweisen. Vielleicht mal so aus deinen Gesichtspunkten, was ist die Motivation hinter Blue Movement gewesen aus deiner Sicht?
Also es gab drei verschiedene Gründe. Je nachdem, wen man gefragt hat, hat man unterschiedliche Schwerpunkte gehört. Aber es ging zum einen um das Thema Rohstoffsicherung. Sprich, wir arbeiten mit der Hypothese, dass in ein paar Jahren oder Jahrzehnten es aus verschiedensten Gründen schwieriger ist, Zugang zu verschiedenen Rohstoffen zu haben. Und wie kann man die eigene Gerätebasis als Urban Mining Ground verwenden, um aus Komponenten oder Materialien von bestehenden Geräten zukünftig halt neue Geräte auch herzustellen. Das ist Motivation 1. Motivation 2 ist ganz klassisch, die BSH auch gesehen hat, dass sich die Kundenpräferenzen verschieben. Also so wie gerade jetzt aus dem Digitalbereich die wenigsten noch CDs und Schallplatten kaufen, sondern streamen und Carsharing populärer wird, so war es halt auch, dass das Thema Hausgeräte besitzen einem Wandel unterworfen ist. Nicht bei allen, aber halt bei einigen. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns darauf reagieren, ein Mietangebot schaffen. Und das Dritte ist auch, dass wir einfach näher beim Kunden sein wollten. Also die BSH ist ja grundsätzlich ein B2B2C-Unternehmen, welche überwiegend über Fachhändler und Elektro-Großhändler und Online-Händler vertreibt und sukzessive erst eigene Kanäle aufbaut. Und gerade im Mietgeschäft macht es halt Sinn, wenn ein Hersteller das selber tut, weil niemand weiß besser, wie das Produkt hergestellt ist, wie es gewartet wird, wie es repariert werden kann, wie es wiederverwendet werden kann, als der Hersteller selber. Das heißt, da macht es halt auch Sinn, in so ein Angebot das selber zu machen oder zumindest mit Partnern vor Ort, aber stärker involviert zu sein als beim normalen B2B2C-Retail-Geschäft.
Jetzt fällt mir auf, bei all deinen drei Erläuterungen ist keine ökologische Komponente dabei. Ist das auch ein Grund, warum du dann dich vom Blue Movement wegbewegt hast?
Na, die erste ist, also auch die ersten zwei, da hast du natürlich ökologische Aspekte mit drin. Ne? Also
das Thema, ich kann sie anders erzählen, definitiv.
Ja, also im Kern ist die BSH eine Tochter von Robert Bosch und die hat Renditeerwartungen. Ich glaube, aktuell, letzte Woche habe ich gesehen, 7% hat, glaube ich, der Stefan Hartung kommuniziert. Und das ist wichtiger als die ökologischen Ziele, klar.
Seit 2020 betreibst du auch einen eigenen Podcast, Circularity FM. Was hat es damit auf sich? Ist das Hobby oder hat das mehr?
Also das war für mich ein Ergebnis zweier Beobachtungen. Das eine ist, dass ich damals nach ein, zwei Jahren Blue Movement gemerkt habe, also dass es gerade für Product as a Service und zirkuläre Geschäftsmodelle relativ spezifische Fragestellungen gibt und es noch nicht so viele gibt, die Erfahrungen damit haben. Und ich habe dann recht selber oder habe festgestellt, dass ich am meisten lerne, wenn ich mit anderen darüber rede. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht so viele. Dementsprechend, ja, habe ich dann halt angefangen, okay, kann ich nicht manche Konversationen auch einfach aufnehmen, um das dann auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, weil am Ende treibt mich schon an, dass wir die Art des Wirtschaftens hin zu Nachhaltigkeit, hin zu Kreislaufwirtschaft transformieren. Und je breiter das Wissen verfügbar ist, desto eher sollte es gelingen. Das ist sozusagen Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ich habe für mich schon früher festgestellt, dass ich manchmal so eine externe Referenz, so eine Struktur brauche, die mich latent unter Druck setzt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn ich so einen Podcast habe, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber dann hat man immer so das Gefühl, ja, da muss mal wieder eine neue Folge, ne? Oder manche machen natürlich einen kontinuierlichen Rhythmus. Das war damals bei mir nicht so der Fall. Aber es war für mich einfach ein Lerninstrument, wo ich mich praktisch auf so eine selbstbestimmte Lernreise begeben habe, die mich immer mal wieder unter Zugzwang setzt, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das funktioniert ganz gut.
Wenn wir so nach deinem persönlichen Treiber fragen, ne, der Simon hat ja gerade schon in Richtung Ökologie so reingebohrt, wo treibt es dich an? Ne? Warum beschäftigst du dich so mit dem Thema? Was gibt den Kick gerade? Was lässt dich morgens aufstehen und eine neue Podcast-Folge vorbereiten?
Also ich mag die Kombination aus Ökologie und Ökonomie, weil dahinter für mich so ein Stück weit das, ich sage es mal, systemische und regelbasierte liegt. Also ich konnte mich noch nie selber dafür erwärmen, etwas zu tun, was beispielsweise rein spendenbasiert ist oder rein zivilgesellschaftlich, auch wenn ich das an vielen Stellen unterstütze und es auch für notwendig erachte, merke ich also für mich selber, finde ich das spannend, dann irgendwie auch ein Produkt zu bauen, was ein Problem löst und sich das so attraktiv macht, dass jemand anders bereit ist, dafür zu zahlen, nicht zuletzt, weil das kann man mögen oder nicht, die größte Wirkung ganz oft halt von Produkten im Wirtschaftssystem ausgeht. Und deshalb finde ich so die Kombination beider Fragen herausfordernd für mich persönlich. Wie kann man Produkte und Geschäftsmodelle bauen, die wirtschaftlich sinnvoll sind und ökologisch sinnvoll? Weil meine Hypothese dahinter ist, wenn das zusammen gedacht ist, dann hat man einen relativ großen Impact. Und das ist eigentlich das, was mich im Kern immer wieder bewegt mit Ausreißern rechts, links, oben, unten.
Ja, mir ging gerade durch, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann kommt sowas wie das Nachhaltigkeitsdreieck zum Beispiel, die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Mhm. Die können wir ja auch als Kreise uns irgendwie vorstellen und die haben vielleicht dann eine Schnittmenge.
Ja.
Also die Ökologie, Ökonomie und eben das Soziales. Und ich verstehe dich gerade so, dass du so integrativ irgendwie unterwegs bist und du versuchst in der Schnittmenge unterwegs zu sein. Und deswegen auch nicht, Ökologie ist dir wichtig, aber das wäre für dich eben nicht das Zentrum. Das heißt, wir finden dich nicht bei der letzten Generation auf dem Flugplatz festgeklebt wieder, sondern du würdest schauen, wie kriegen wir das in unseren Alltag irgendwie rein, und weil wir konsumieren alle, wir alle brauchen etwas zum Leben, wir haben alle Bedürfnisse, aber das so zu gestalten, dass es ja eben auch zirkulären, nachhaltigen Ideen folgt. Das scheint mir so dein Treiber zu sein.
Also es ist ein schönes Bild, Thomas. Ich glaube, das werde ich in Zukunft ab und zu mal verwenden, das Kreisbild. Es stimmt mit einer Ergänzung. Ich sehe Wirtschaft als Mittel zum Zweck. Also für mich sind die ökologischen und insbesondere die sozialen Dimensionen das Ziel und Wirtschaft ist Mittel zum Zweck. Und insofern sehe ich sie nicht als gleichberechtigte Kreise und würde mich, wenn ich mich verorten müsste, also genau, ich würde die Wirtschaft dem unterordnen.
Da passiert ja gerade auch was total Spannendes in der agilen Szene. Irgendwie scheint die agile Szene gerade die Nachhaltigkeit zu entdecken. Ja, und du hast ja gerade auch gesprochen von deinem Green PO. Ne? So vor ein paar Jahren oder sagen wir mal um die Jahrtausendwende, als das agile Manifest so rauskam, ne, dann gewöhnten wir uns alle an den Product Owner und grenzten ihn irgendwie ab vom Produktmanager. Und jetzt ist was passiert. Der PO ist jetzt grün geworden. Was macht denn ein grüner PO?
Also der grüne PO macht viele Sachen weiter so, wie er bisher macht, und zwar insbesondere, dass er in Value denkt. Und das war für mich ein wesentlicher Ausgangspunkt, dass ich realisiert habe, der klassische Product Owner ist dem Customer Value und dem Business Value verpflichtet. Und was würde denn passieren, wenn wir auch dort, um vielleicht in dem Dreieck oder in den sagen, drei Kreisen zu bleiben, jetzt auch noch das Thema Planet Value ergänzen? Kann man nicht sehr viele Instrumente und Prozesse und Denkmethoden, die wir rein aus der agilen Customer- und Business-Szene haben, kann man die nicht auch auf Planet ummünzen? Ne? Und ich sage das dann immer so lapidar, ja, wie würde es denn aussehen, wenn ich ein Discovery-Interview mit einem Reh führen würde? Ja? Oder die Pain Points und Bedürfnisse von einem Fluss oder von einem Baum in Erfahrung bringe und dann ich mit Hypothesen zu meinem Produkt zurückkehre und dann einen Prototyp baue und wiederum im Sinne vom Testing schaue, ja, was hat denn das jetzt für Auswirkungen auf das Verhalten, Wohlbefinden? Gibt es Painkiller, die meine Produkte im Hinblick auf Non-Human Actors haben? Also ich glaube, viele viele der Ansätze und Methoden aus dem klassischen agilen Kontext und aus dem klassischen Produktmanagement kann man erweitern um die planetare bzw. die ökologische Dimension. Und darum geht es genau bei einem Green Product Owner, dass diese dritte Dimension mit hinzukommt.
Führt das nicht zu noch mehr Zielkonflikten? Also ich sage deswegen noch mehr, weil ich ja schon als Product Owner manchmal vielleicht den Zielkonflikt habe, tue ich jetzt etwas im Sinne des Unternehmens, ne, baue da irgendwas ein, damit die Kunden vielleicht mehr zahlen, oder denke ich nur komplett an den Kunden-Value an der Stelle und jetzt habe ich sozusagen noch die, wie du es gerade gesagt hast, den Planet-Value, den ich mit berücksichtigen muss. Wie kriege ich das denn miteinander vereint oder muss ich da nicht eine Priorität treffen?
Also ja und nein. Ich glaube, als Gesellschaft und Wirtschaft sind wir ohnehin gerade dabei, das zu verhandeln. Sprich, der weitere Ausgangspunkt von Green PO ist auch tatsächlich zu realisieren, dass immer mehr Unternehmen sich Nachhaltigkeitsziele geben. Und wenn man dann überlegt, ja, es reicht ja nicht, wenn die Geschäftsführung sagt, ja, das machen wir jetzt. Das muss ja auch runtergebrochen werden. Und deshalb landet es ja früher oder später ohnehin im Product Management. Und Product Owner und Product Manager müssen sich halt damit auseinandersetzen. Und ja, im ersten Blick führt das zu mehr Zielen und zu mehr Zielkonflikten. Was ich interessant finde, ist, dass die Organisationen, die solche, die es schaffen, die Dimension zusammenzudenken, dann ganz gut in den Flow kommen und sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch und sozial erfolgreich werden können. Ne? Und der Startpunkt ist ganz oft ein Gegeneinander dieser Ziele und die Zielkonflikte, wozu wir ganz oft unsere Teilnehmenden und Gäste einladen, ist zu schauen, okay, wie kann ich denn die Sachen zusammendenken? Sprich, wie kann mein Produkt wirtschaftlich erfolgreicher sein und auch ökologisch einen besseren Fußabdruck hinterlassen.
Mich reizt gerade noch ein bisschen, nochmal auf das Agile reinzugehen, weil, so wie ich dich jetzt verstanden hatte, ist, wir können die agilen Methoden nutzen, zum Beispiel Roman Pichlers Product Vision Board und ergänzen jetzt zum Beispiel eine weitere Spalte, um Bedürfnisse nach Nachhaltigkeit oder die Bedürfnisse des Planeten Erde dort mit reinzubauen. Also sprich eine weitere Spalte, kam ich jetzt gerade noch mal drauf, weil ich hier noch das Buch von Sabine Kandet hier vorliegen habe, Kleine Schritte, große Wirkung, die genau daraufhin einzielt. Und da waren wir ja gerade Green PO. Ne, wir nutzen das, was schon auch jetzt gut erfahren wurde der letzten Jahre und Jahrzehnte und ergänzen das und machen es jetzt ein bisschen größer, das Ganze. So habe ich es auch verstanden. In diesem Sinne würdest du das auch sehen und denken.
Absolut, also absolut. Das ist für mich der Kern und es gibt, glaube ich, noch ein Layer drumherum und das würde ich jetzt mal so sagen, das ist die so ein bisschen Licht ins Dunkel des Nachhaltigkeitsdschungels zu bringen, weil es gibt ja dann auch viele Begriffe, Regulierungen, neue Konzepte und ich glaube, darüber hinaus kann man halt nochmal so eine Erklärung, so eine Wissensleistung vollbringen. Was ist denn jetzt nun genau Kreislaufwirtschaft? Was ist Cradle to Cradle? Warum spielt Wasser jetzt eine Rolle? Welche Rolle spielt Biodiversität? Also ich glaube, das eine ist so das Methodische, wie du genau das beschrieben hast, und das andere ist dann durchaus halt nochmal das inhaltlich Fachliche, wo ich aber auch sage, da müssen jetzt Product People, müssen keine Experten sein, ne, aber die müssen sozusagen das hinreichend verstehen, um die Bezüge zu ihrem Produkt und zu ihrem Geschäftsmodell herstellen zu können.
Sehr analog, ne? Wenn ich als Product Owner, sagen wir, im Softwarebereich ein gewisses technisches Grundverständnis habe, ne, kann ich natürlich auch anders mit dem Team, mit dem drüber reden. Ja. Ich habe auch gerade drüber nachgedacht, was wahrscheinlich recht naheliegend ist, aber vielleicht nicht sofort auffällt. Wenn ich mir vorstelle, ne, man hat jetzt diese Entwicklung von nachhaltigeren Produkten oder Geschäftsmodellen. Das ist ja, um es mit Angela Merkel auszudrücken, ja in gewisser Hinsicht Neuland in vieler Hinsicht. Ne, also sprich, da jetzt mit einem Wasserfall ranzugehen, ist ja wahrscheinlich auch nicht so schlau. Also bietet sich ja eigentlich an, mit agilen Methoden sich langsam daran zu robben, also inkrementell iterativ vorzugehen. Siehst du da jetzt eben auch einen Synergieeffekt oder eine Notwendigkeit oder hat das jetzt gar keinen Sinn gemacht?
Absolut. Also ich hätte jetzt fast gedacht, du sagst schon alternativlos und nicht Neuland. Ja. Ja. Das würde in dem Kontext genauso gut passen. Denn Es wird ja zuletzt auch immer mehr von dieser Twin Transformation gesprochen und der gemeinsame Nenner ist dort die Veränderung. Also ich glaube, im Bereich Digitalisierung war sie die letzten roundabout 30 Jahre eher technologisch induziert und überwiegend durch Innovation und Wettbewerb getrieben. Aber es war eine Veränderung, die ja für viele schnell ging, ja, und die letztlich viele betroffen oder fast alle betroffen hat. Und dazu geführt hat, dass sich Organisationen verändern mussten, ohne genau zu wissen, wo ich in 2, 5, 10 Jahren stehe. Und jetzt haben wir das ähnlich, nur dass halt die Veränderungsrichtung eher aus der Umwelt, aus der Regulierung kommt. Darüber aber halt auch zunehmend dann über den Wettbewerb, dass andere Unternehmen sagen, hey, ich habe hier einen besseren Materialmix, ich habe ein anderes Vertriebsmodell, ich habe eine andere Logistik, eine andere Energie und so weiter. Und auch darüber Wettbewerbsvorteile generieren, die mich selber als Unternehmen wieder unter Druck setzen, mich damit zu beschäftigen, ob ich es moralisch will oder nicht. Ja, aber es passiert. Und die Analogien sind dann ähnlich. Ne? Ich habe es mit einer unsicheren Zukunft zu tun. Der IPCC hat jetzt vor kurzem geschätzt, dass wir vielleicht eher auf 2,8 Grad Erderwärmung zuwandern. Und das wird echt nicht lustig. Das ist schwer zu überblicken. Ich weiß nicht, welche Lösungen da funktionieren. Kunden reagieren da auch, wie so oft, nicht erwartbar. Ja, also ich habe es mit Unsicherheit zu tun. Und wie du gesagt hast, Simon, ich muss mich dann in so einem Kontext eher rantasten, kurze Iterationen, viel Feedback einholen und einen Test und Speed-Mindset haben, wenngleich, eine einzige Einschränkung, insbesondere wenn ich jetzt einen Impact auf unmittelbar natürliche Prozesse habe, dann muss ich halt ein Zweifel mal warten, bis die nächste Bestäubungsphase stattfindet, ne? Oder der nächste Frühling kommt. Also sozusagen die Beschleunigung der Iterationen, die wir ja auch im Digitalen erleben, alles muss immer schneller und kürzer und so weiter gehen, das funktioniert dann nicht, wenn ich tatsächlich oder muss neu drüber nachdenken, wenn ich halt meinen Impact auf manche natürliche Prozesse beobachten will, die halt ganze Jahre oder teilweise Jahrzehnte und Generationen erst braucht, ne, um das sichtbar zu machen.
Jetzt hattest du beiläufig so ein bisschen erwähnt, dass aus dem Implementieren von nachhaltigen Gesichtspunkten in das Geschäftsmodell durchaus Wettbewerbsvorteile entstehen können. Kommen die aus deiner Sicht nur aufgrund von regulatorischen Änderungen? Ne? Ich bin jetzt besser vorbereitet darauf oder gibt es da noch andere Aspekte, die zu Wettbewerbsvorteilen führen können? So?
Ja, also da gibt es auf jeden Fall andere Aspekte. Also ich nehme mal ein Beispiel. Das ist ein deutsches Unternehmen, die stellen Batterien für Fahrzeuge auf dem Flugplatz her, also sprich so die Gepäcktransportfahrzeuge insbesondere. Das ist so, dass es in der Industrie bisher so vorherrscht, dass die Batterien relativ, ich sage mal, monolithisch gebaut sind, ja, also als ganzes Stück, wenn sie kaputt sind, werden sie weggeworfen und ersetzt. Und da es oft ein Gefahrengut ist, dürfen die nur auf dem Seeweg transportiert werden. So. Und das heißt, dass in der bestehenden, Marktstruktur, wenn du ein Flughafenbetreiber bist, und eine neue Batterie brauchst, weil sie defekt ist, das durchaus halt 4 bis 6 Wochen dauern kann, bis von dem Anbieter eine neue Batterie bei dir vor Ort ist. Ne? Also klar gibt es sicherlich hier und da mal Lagerhaltung, aber auch nicht in dem Maße. Und nun gibt es ein deutsches Unternehmen, die haben gesagt, okay, wir setzen auf eine sehr modulare und reparierbare Batteriestruktur und können fast alle Komponenten, bis auf die sozusagen kernchemischen, viele andere Komponenten auseinandernehmen, austauschen und so gesehen relativ schnell ersetzen. Und die schaffen es, Batterien nicht innerhalb von 4 bis 6 Wochen zu ersetzen, sondern innerhalb von 7 Tagen zu reparieren, weil sie Einzelteile von heute auf morgen um die Welt per Flieger schicken können und die Kunden vor Ort es entweder selber reparieren können oder es relativ schnell dann doch noch ein Experte mit an die Stelle der Welt fliegt, um das zu reparieren. Und das Unternehmen hat ein Time-to-Market Vorteil oder beziehungsweise das Produkt hat eine höhere Uptime, ja, hat in Summe über den gesamten Lebenszyklus einen geringeren Materialverbrauch, so gesehen geringere Materialkosten, und das ist halt in Summe ein Wettbewerbsvorteil, den das Unternehmen hat und den es halt nutzt, um aktuell international zu wachsen, weil sie einfach einen besseren Service gegenüber ihren Kunden liefern. Völlig frei von irgendwelcher Regulierung.
Ja, vielleicht sind die aber auch nur ganz besonders schnell, weil genau zu den Batterien, da kommt ja jetzt auf EU-Ebene schon etwas. Das heißt, die antizipieren vielleicht auch einfach jetzt schon sehr clever und investieren in innovative Methoden. Das, was da auf uns zukommen wird die nächsten Jahre, wenn die EU weiter ihren Kurs des Green New Deal so fährt.
Beides, ne? In dem Fall spielt es keine Rolle, weil das halt sozusagen Batterien sind, die jetzt von der Regulierung nicht betroffen sind. Da geht es ja hauptsächlich um Autobatterien. Aber nichtsdestotrotz ist das, was du, Thomas, sagst, genauso richtig, dass viele auch das antizipieren. Das ist ein Beratungsprojekt, was ich vorhin ansprach, ging auch genau darum. Also die Europäische Kommission hat ein Entwurf einer End-of-Life-Vehicle-Directive vorgelegt, letztes Jahr im Sommer. Und da gibt es verschiedene Aspekte in diesem Entwurf. Und einer davon ist, dass für Neufahrzeuge der verwendete Kunststoff zu 25% aus Rezyklaten kommen muss. Und von den 25% Rezyklaten muss wiederum ein Viertel aus Altfahrzeugen kommen. Und wie gesagt, das ist ein Entwurf, das ist nicht beschlossen. Und mal gucken, wo das Ergebnis am Ende landet. Aber man kann sich jetzt, und das machen halt einige, schon damit beschäftigen, ja, was würde das denn für Geschäftsmodelle bedeuten? Was würde das für die Recyclingindustrie bedeuten? Und alles, was da dran hängt.
So wieder beim Thema Ressourcensicherung. Ja.
Genau, genau.
Ja. Aus ökonomischen Gründen, ne?
Absolut. Genau.
Wird nochmal nachfragen, dieses Green PO,
ja,
nennt ihr selber eine Initiative?
Ja.
Aber es hat nichts mit Spenden zu tun.
Genau, also das ist letztlich deshalb eine Initiative, weil wir das, also momentan läuft es, also ich trenne mal zwischen rechtlich und sozusagen kommunikativ. Rechtlich ist es eine geschützte Marke, die ich mit der Hübscher GmbH registriert habe. Ja. Und ein nächster Schritt ist, das noch in eine gemeinnützige GmbH auszugründen. Das ist gerade noch nicht erfolgt, weil auch da Stichwort verantwortlicher Umgang mit Ressourcen und iteratives Vorgehen. Ja, damit starte ich nicht gleich oder starten wir nicht gleich. Und es ist aber insbesondere deshalb eine Initiative, weil es letztlich drei Säulen hat. Und die erste Säule ist ein kostenfreies Knowledge Hub. Die zweite Säule sind Events für die Community, insbesondere für die Product Community, um sich im Bereich Nachhaltigkeit zu vernetzen, zu inspirieren. So, ne, auch so ein Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ne, voneinander zu lernen und dann sich die Frage stellen, ja, was könnte das für mein Produkt bedeuten? Und die dritte Säule sind bezahlte Trainings und Formate, wenngleich die Inhalte darunter auch alles unter Creative Commons im Content Hub zur Verfügung steht, und es ist für mich halt keine reine Dienstleistung oder keine reine Company, sondern in dem Sinne eine Initiative, an der schon so einige mitwirken und immer mehr mitwirken sollen, denn am Ende, um so den Bogen wieder zurückzuschlagen, will ich dort halt auch Ökonomie und Ökologie und Soziales zusammendenken, und Initiative trifft es jetzt an der Stelle ganz gut. Das ist vielleicht noch nicht ganz, ganz ausgefeilt, aber es geht um diesen Dreiklang.
Ja, aber du kommst vom unternehmerischen Denken her, ne? Wenn du eine GmbH halt eben gründest, und wir sind nicht im Bereich Verbände.
Genau.
Siehst du dich, glaube ich, gerade eben nicht. Da haben wir ja auch Verbände, die versuchen, Wirtschaft oder transformativ zu wirken. Genau. Aber die wirken dann auch oder wollen ja ganz bewusst in die Gesetzgebung eben reinwirken auf Länder- beziehungsweise Bundes- oder europäischer Ebene. Aber das ist nicht deine Baustelle. Du bist tatsächlich an der Schnittstelle von Ökonomie, vom Produktdenken hin in Wirtschaft.
Genau. Unterwegs. Und da, ich glaube, das Wichtige ist hier, dass für mich in der Kombination auch mal Neuland, dann das Thema als GmbH anzugehen, weil eine GmbH hat ja ein Ausschüttungsverbot. Das heißt, du musst plus minus null sein, und du kannst durchaus auch Gewinne erwirtschaften und kannst marktübliche Gehälter zahlen, aber es ist kein Instrument zur persönlichen Bereicherung der Shareholder.
Du hast vorhin mal Software as a Service gesagt und ich glaube, dass viele von uns können sich heute, ob sie wollen oder nicht, einiges drunter vorstellen, unser Software as a Service. Wir mieten das jetzt, weil wir kriegen ja auch keine CDs mehr oder DVDs zugeschickt oder irgendwas anderes und müssen irgendwas installieren. Wir müssen ganz oft solche Dienste mieten. So, das verstehen wir, da haben wir ein Gefühl dafür. Oder wenn wir an Spotify, diese Abo-Modelle denken, das ist für uns, oder Netflix, das ist ja schon täglich Brot irgendwo so geworden. Und jetzt kommst du hier so lapidar mit so einem Begriff Product as a Service daher. Also mein Küchentisch, ich weiß nicht, den kaufe ich halt einmal und dann steht er da. Und dann erwarte ich, dass der auch morgen da noch steht und ich mich da hinsetzen kann und kann ihn benutzen. Das heißt, im Produktwesen ist ja das Kaufen für uns, also das einmalige Erwerben, No-Brainer, das ist total normal. Und Produkte soll ich jetzt als eine Dienstleistung mir denken. Wie geht das?
Also das ist auch im Produktwesen relativ normal, weil ich würde behaupten, keiner von uns dreien und wahrscheinlich die wenigsten der Hörerinnen und Hörer besitzt einen Zug oder besitzt ein Flugzeug. Also ich miete mir einen Platz im Zug. Ich miete mir einen Platz im Flugzeug. Wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre, dann kaufe ich nicht ein ganzes Hotel, sondern ich miete mir ein Zimmer. Im Bereich Autos und Wohnungen haben wir das auch schon. Also insbesondere dort, wo Dinge in der Anschaffung recht teuer sind und die Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind wir per se schon ziemlich vertraut mit der Miete von physischen Produkten beziehungsweise Zugang zu physischen Produkten oder zu Leistungen, ne, oder Räumen. Ich kaufe mir auch kein Restaurant, sondern ich sagen, zahle für manche schon, aber ich nicht. Und selbst, also das ist, ne, ich bleibe jetzt mal noch ein bisschen auf diesem weiten Feld. Wenn ich eine Straße nutze, wenn ich durch einen Park gehe, ne, das sind ja auch Güter, die ich nutze, wenn ich mich auf eine Parkbank setze und wenn da ein Tisch dran ist, ja, da ist natürlich der Cashflow ist ein bisschen weit verzweigter, ja, und deshalb wird das Beispiel sicherlich ein bisschen unscharfer, aber wir haben in unserem Alltag und wenn wir die Jahrhunderte und Jahrtausende zurückgehen, sicherlich noch mal viel mehr, haben wir sehr viel Erfahrung damit, Dinge nur zeitlich begrenzt, räumlich begrenzt, sozial begrenzt zu nutzen. Das, was du beschreibst, ist, glaube ich, eher so ein Ergebnis der letzten 100 Jahre, ne? Dass wir aus verschiedensten Gründen gut darin geworden sind, Dinge zu horten und sie für uns zu labeln. Und je billiger sie werden, desto mehr ist es auch so. Ja, aber sozusagen das vielleicht nochmal so als Gedankenöffner und Horizonterweiterung. Am Ende ist Product as a Service immer nur ein Mittel zum Zweck, ne, und hat keinen Selbstzweck. Also wenn, wie gesagt, eine Immobilie oder ein Zug sehr teuer ist, kann ich, aber es irgendwie einen Wert mit sich bringt, wie kann ich ein Produkt daraus machen, welches einzelnen Personen hilft. Ja? Und manchmal bei einem Kugelschreiber oder so lohnt sich, also es ist einfach auch nicht wirtschaftlich, den jetzt zu vermieten. Ja? In vielen Konstellationen, in manchen sicherlich wieder schon, aber ich glaube, ich würde da eher immer sozusagen ganz Vertriebsmodell agnostisch rangehen und sagen, welches Problem haben meine Kunden und was kann ich in irgendeiner Form lösen und macht es manchmal Sinn, das zu verkaufen, zu vermieten, kostenfrei zur Verfügung zu stellen, wie auch immer. Also gibt es verschiedene Spielarten.
Wir haben einen neuen Namen dafür, ein neues Label, ne? Ja. Product as a Service. Irgendwie offensichtlich ändert sich ja etwas und jetzt kommst du ja von Blue Movement und ich bin es gewohnt, bisher meine Waschmaschine und meinen Kühlschrank zu kaufen, ja. Und dann kommt ihr daher, naja, die Straße gehört doch auch nicht dir alleine. Ja. Das ist ja schon eine ganz schöne Umgewöhnung.
Ja, absolut. Und ich kann das war natürlich auch mit den Augenzwinkern jetzt gesagt, weil individuell kann ich sie verstehen, selbst wenn vor 300 Jahren wir unsere Vorfahren noch mit einem Waschbrett irgendwo am Fluss standen, trifft das doch auf die wenigsten von uns zu und wir sind es eigentlich gewohnt, die Waschmaschine zu besitzen. Der Begriff genau ist sicherlich auch eher inspiriert aus dem Softwarebereich kommend. Aber das Konzept per se ist alt und wird, da sind wir jetzt wieder sicherlich beim Thema Digitalisierung, auch mit Hilfe der Digitalisierung jetzt nochmal in andere Produktkategorien ausgeweitet. Ne? Also nehmen wir Carsharing beispielsweise, was erst mit Smartphones so richtig funktioniert hat oder auch mit telemetrischen Daten. Und so ähnlich ist es jetzt bei der Waschmaschine auch, was aber zwangsläufig nicht heißt, dass es für jeden Sinn ergibt. Ne? Also manchmal oder oft haben wir auch schon gute Lösungen gefunden und da macht jetzt beispielsweise Product as a Service keinen Sinn. Manchmal schon, manchmal nicht. Ne? Also da muss man ein bisschen in den Use Case und die Pain Points reinschauen.
Gibt es denn Bereiche, wo du sagen würdest, da würdest du erwarten, dass wir einen Ausbau von Product as a Service sehen würden?
Ich überlege. Also ein Punkt, der immer wieder eine Rolle spielt, ist die Verfügbarkeit und damit auch der Preis von Rohstoffen, die es braucht für das jeweilige Produkt. Also überall dort, wo man davon ausgeht, Dinge werden teurer, da spielt es eine Rolle. Ich sehe es auch eher in Kombination mit Logistikkosten, weil bei Product as a Service werden ja die Produkte hin und her geschickt. Sicherlich ein Ticken häufiger und das wird immer dann schwierig, wenn die Logistikkosten relativ hoch sind im Verhältnis zum Produktpreis. Wenn sich aber, ich sage jetzt mal, Logistikinnovationen durchsetzen, beziehungsweise wenn ich eher lokalere Strukturen habe, wo die Logistikkosten sich anders darstellen, kann das halt wiederum neue Geschäfte eröffnen. Ja, das vielleicht erstmal als Start.
Wie siehst du das im Kontext zwischen B2C und B2B? Also wir haben jetzt gerade lauter Beispiele, ne, aus dem Konsumermarkt angesprochen. Sag mal, ich habe verstanden, wenn das hohe Investments bedeutet am Anfang, dann ist vielleicht eher die Tendenz, da auf so einen Service halt zu gehen. Würde ich mir jetzt ja vielleicht eher im B2B-Bereich halt vorstellen, ne? Bevor ich jetzt eine Riesenmaschine halt eben kaufe, mit dem Risiko, dass sie vielleicht schnell kaputt geht, dass ich dann lieber sie in Anführungszeichen miete, inklusive auch eines Reparaturservices, der dann dafür sorgt, dass die weiter am Laufen ist.
Genau, also und das gibt's ja auch schon, ne? Also angefangen auch da wieder beim Thema Gebäude, ne? Aber auch beim Maschinen und auch dort, ich glaube, gerade im B2B-Bereich ist es nochmal viel mehr so, dass das ein fließender Übergang ist und nicht binär. Ne? Also es gibt ja schon jetzt Serviceverträge, also du kannst die Maschine kaufen und dann gibt es Serviceverträge, die unterschiedliche Service-Level haben, unterschiedliche Bestandteile im Blick auf Ersatzteile beispielsweise. Und auch im B2C-Bereich kannst du ja Garantieverlängerungen abschließen. Also du kannst viele Elemente des Product as a Service durchaus jetzt schon durch Einzelpakete realisieren und dann gibt es halt auch immer Kunden, die sagen, hey, ich habe eine gewisse Präferenz, weiß ich nicht, wegen Kapitalkosten oder welchen internen Erwägungen auch immer und sag, okay, ich möchte die Maschine kaufen oder möchte das Gebäude kaufen und möchte aber trotzdem die Serviceleistung haben. Also das ist ja schon Realität. Ja.
Kombination von Services, so habe ich das jetzt gerade verstanden. Ein Beispiel von dir, glaube ich, war ja auch die Druckertinte. Also mein Drucker, den habe ich noch gekauft. Das ist kein Product as a Service. Aber bei der Tinte, ja, die Tinte kommt ja auch in der Verpackung daher. Ja. Also diese Mischung aus Produkt und Tinte. Dafür habe ich halt einen Abo-Vertrag abgeschlossen. Also das ist ja jetzt noch nicht Product as a Service, aber wenn ich das weiter denke, könnte ich natürlich, und das gibt es glaube ich ja auch schon längst, ich kann den Drucker auch mieten und bekomme dazu, ne, dann lesen die das aus und bekomme zum richtigen Zeitpunkt auch wieder die Tinte zugeschickt. Und ich glaube, das ist ja auch genau die Bewegung, die gerade bei Blue Movement mitläuft, dass ich eben nicht nur die Waschmaschine bekomme, sondern eben auch Pflegeanleitungen, Pflegeprodukte irgendwie mit da bekomme, sodass dieses Produkt langfristig auch in einem guten Zustand ist und gut erhalten werden kann. Aber alles das gehört mir dann nicht mehr. Die Transaktion findet nicht mehr statt, sondern darum kümmert sich ja dann, und das ist ja auch dann der Service-Gedanke, jemand anders. Ja. Mir ist das dann egal. Ich darf immer zurückgreifen auf was Funktionierendes.
Oder provokant ausgedrückt, es geht nur um Upselling.
Ja, also Drucker ist vielleicht da nochmal ein gutes Beispiel, weil das ja schon seit, weiß ich nicht, bestimmt über 20 Jahren gerade im B2B-Bereich ein etabliertes Modell ist. Ja, dass viele Unternehmen gemerkt haben, ach, es ist ganz schön aufwendig, den Drucker immer am Laufen zu halten. Deshalb gibt es ja da schon sehr lange die Mietmodelle und mittlerweile halt auch für den Privatbereich, entweder nur für den Toner oder aber mittlerweile auch für den gesamten Drucker. Und ich glaube, das Thema Upselling, das ist halt so, das ist am Ende, das erinnert mich so ein bisschen an die Szenen, die ich manchmal zu Hause mit meinen zwei Jungs habe, wo der eine dem anderen unterstellt, dass er mir jetzt ein Bein stellen wollte. Ja, und der andere sagt, nee, es war aber aus Versehen. So, ne? Also du bist dann halt auf der Ebene sozusagen, was ist die Intention? Ja, deskriptiv ist es ein Upselling. Inwieweit spielt es, sagen, was ist Mittel und was ist Zweck, ist von außen manchmal einfacher, manchmal schwerer zu sagen. Ne? Deshalb da wieder den Bogen zu schließen, sage ich halt, ich möchte das nicht, was ich mache, als GmbH machen, weil damit relativ klar ist, ich habe einen Gesellschaftszweck, der ist festgeschrieben, wird vom Finanzamt überwacht. Und nur solange dem so ist, ist auch der Status da und da stellt sich die Frage gar nicht, beziehungsweise da ist es vielleicht in einem Mikro-Kontext ist es Upselling, aber im Großen und Ganzen dient es halt einem gewissen Zweck. Und es gibt auch viele Unternehmen, die trotzdem verantwortlich mit Maß so handeln. Und es gibt halt viele Unternehmen, für die ist es ganz klassisch Upselling, weil damit mehr Geld verdient werden kann. Und ja, auch das muss noch nicht zwangsläufig schlecht sein. Ich glaube, das muss man sich so ein bisschen im Einzelfall angucken.
Klar, wenn am Ende der ökologische Abdruck dadurch besser ist und gleichzeitig der ökonomische besser ist, dann bin ich bei dir, wieder hier Ökologie und Ökonomie zu vereinen. Ja. Und die Kundenzufriedenheit natürlich, die dürfen wir nicht vergessen.
Ja, dabei, ja, genau.
Als Agilisten. Ja. Wenn ich ein, ne, ich bin ein mittelständisches Unternehmen, ich stelle Produkte her, physische Produkte, verkaufe die ganz klassisch. Und jetzt komme ich vielleicht angeregt durch diesen Podcast auf die Idee, mich mit Product as a Service auseinanderzusetzen. Wo fange ich da an? Welche Fragestellung muss ich mir eigentlich erstmal stellen, bevor ich da irgendwo reinspringe?
Ja, auch da, das wird vielleicht euer Agilistenherz wieder freuen. Am Ende startet es halt mit dem Kundenproblem. Ne? Also welches Problem will ich lösen? Wie ich vorhin schon gesagt habe, es hat keinen Mehrwert zu sagen, hey, wir machen jetzt Product as a Service.
Und keiner möchte es.
Ja, genau. Also das ist so, das ist in der Regel wurscht. Ja? Also wenn Product as a Service mir hilft, ein Problem besser zu lösen. Und das kann, also das sind ganz oft Kapitalkosten, wenn wir jetzt aus Kundensicht im B2B-Bereich sprechen. Ne? Ein Kunde muss halt ein Produkt nicht kaufen, sondern kann es nutzen. Beziehungsweise bei Privatkunden ist es dann halt auch Liquidität und Verfügbarkeit von Geld. Das hat was mit Service im weiteren Sinne zu tun. Uptime, ja, Convenience, das muss man, glaube ich, auch immer auf das spezifische Produkt runterbrechen. Das hat was mit Utilization Rate zu tun. Also wenn das Produkt, was ich kaufe, 28 Tage im Monat halt nur in der Ecke steht.
Wie meine Bohrmaschine.
Ja, genau, wie die Bohrmaschine. Kann ich das nicht, gibt es nicht ein günstigeres Modell, ja, wie ich Löcher bohren kann. Ja,
Löcher as a Service.
Ja. Genau, gibt es tatsächlich. Ja,
My Hammer heißt das, glaube ich, oder?
Nee, also im B2B-Bereich gibt es das für, also kenne ich zumindest einen Piloten, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand ist, aber
Hilti macht das, oder?
Ich kenne es aus einem anderen Kontext, deshalb weiß ich nicht, ob es Hilti macht an der Stelle. Ja. Deshalb, ich würde sagen, ne, du musst gar nicht Product as a Service machen, sondern schau dir an, welche Probleme gibt es und wenn es irgendwas, wie gesagt, mit CapEx, OpEx, Service, Convenience und Utilization Rate zu tun hat, lohnt es sich, glaube ich, mal zu schauen, ob Product as a Service eine Lösung sein kann.
Du sagst jetzt Product as a Service und der Simon hat gerade Service as a Service sowas gesagt, sag ich mal, also X as a Service, Löcher. Ich will keine Bohrmaschine, ich will ein Loch in der Wand haben. Und das bringt mich so auf das in der Literatur so bekannte Beispiel von Schiphol, von dem Flughafen mit dem Licht. Ich will gar keine Lampen kaufen, das ist mir total Wumpe. Ich möchte so und so viel Lumen haben in meiner Halle. So, und das ist ja ein ganz anderes Denken. Ne? Jetzt geht es eben darum, ich möchte als Konsument genau das Loch in meiner Wand haben oder eben das Licht haben.
Saubere Wäsche.
Und jetzt rutscht dieser Produktgedanke natürlich nach hinten weg. Und will ich es haben, will ich es mieten oder so? Das sind auf einmal gar nicht mehr die Fragestellungen, sondern die Frage ist, wie kann ich mein Bedürfnis erfüllen? Und das schien mir zumindest, ne, als mir das damals zum ersten Mal über den Weg lief mit Licht as a Service, wie ein frappierend cooler Gedanke, um auch von diesem Eigentumsdenken wegzukommen, ne, und hin, was war denn nochmal eigentlich mein Bedarf? Also was brauche ich denn eigentlich und wie komme ich dahin? Und was ich jetzt mache als Konsument oder als Nutzer, als Bedürfnisinhaber, ich äußere mein Bedürfnis und schiebe es weg und frage den Markt, lieber Markt, wer kann mir bei meinem Bedürfnis helfen? Und jetzt könnte ja eine ganz neue, und das scheint ja da bei Philips damals so der Fall gewesen zu sein, dann kommt eine ganz neue Energie irgendwie rein, und weil die sich dann auch überlegen, ach ja, der will gar kein Produkt. Wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass der cooles Licht hat? Und wie kann ich als Unternehmer oder Unternehmen dabei gut abschneiden und eben auch ökonomisch sinnvoll agieren?
Absolut, ja.
Also doch ein cleverer Gedanke, oder?
Genau, und das läuft ja dann so, wie du gesagt hast, X as a Service oder Everything as a Service. Und das wird dann so gesehen wieder so breit, dass der Begriff gar nicht mehr taugt, beziehungsweise auch im Product haben wir ja so die Diskussion, ja, was ist jetzt mein Product, ja? Beziehungsweise auf der Ebene drüber, ne, bin ich Zuganbieter oder bin ich Mobilitätsanbieter? Ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage, wie groß ich meinen Scope ziehe. Und das kann ich dort genauso tun. Und die größte Herausforderung dort ist halt wahrscheinlich einfach immer unsere eigenen Denkmuster, die wir dann schon kennen. Ja? Aber wir müssen doch die Lampen und so. Ne? Das einfach mal beiseite zu lassen, beziehungsweise ich glaube, das geht oft sicherlich auch eher sagen, in einem frischen Kontext, vielleicht mit zwei, drei frischen Leuten, die da noch nicht so festgefahren sind. Aber am Ende kann man sich genau diese Frage stellen. Da bin ich wieder, sind wir wieder bei klassisch Product und Discovery, ja. Fall in love with the problem, not the solution, und versuch zu verstehen, was die Bedürfnisse deiner Kunden und der Stakeholder sind, und dann von dort macht man weiter.
War das so eine Ausnahme mit diesem Licht as a Service oder kannst du dort mehr beobachten? Du bist ja umtriebig, kommst weit rum. Wie weit ist dieses X oder Everything as a Service? Gibt es das schon? Ist das schon eine Bewegung oder reden hier so ein paar Theoretiker miteinander?
Nö, also das gibt's schon. Also was ich auch interessant fand, in Schweden war es, glaube ich, da gibt es ein Unternehmen, das bietet Öle für Produktionsstätten und Anlagen, bietet sie Öl as a Service an, ne, und kümmert sich um das ganze Thema Öl, was natürlich so in Sachen Schmieren immer notwendig ist. Und die sagen, das ist unser Thema, da haben wir, ich kenne es jetzt nicht genau, ne, aber das ging, glaube ich, so in die Richtung, ja, wir stellen halt einfach sicher, dass alles, was mit Öl funktioniert, reibungslos läuft, ja, in dem Sinne. und kümmern uns darum, ne, und das auch mit denken so, schon skurril, verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern, verschiedene Ölarten und so, klingt super manuell. Das gibt es, ne? Es gibt auch rund um Everything as a Service, ne, ein bisschen zu Ideen, dass ich teilweise schon Minenunternehmen Gedanken darüber machen, wie sie bei manchen Materialien vielleicht in Mietmodelle kommen können, ne? Was super schwierig ist, ja, weil dahinter sind ja noch super viele Weiterverarbeitungsschritte und das diffundiert dann in irgendwelche Produkte. Und wenn ich dann irgendwie ein elektronisches Gerät habe und da ein Material dran ist, da fehlt uns, glaube ich, jetzt gerade noch so die Vorstellungskraft, wie man das dann tracken und die Eigentumsrechte daran sicherstellen soll. Aber die Fragestellung gibt es, und es wird halt auch weiterhin als ein Instrument gesehen, um in manchen Bereichen die Zirkularität mehr zu unterstützen. Und deshalb wird das ein Modell sein, was die nächsten Jahre sozusagen weiter an verschiedenen Stellen erprobt wird, aber es wird nicht überall immer funktionieren. Ja?
Mir ist gerade aufgefallen, ne? Wir reden so ein bisschen selbstverständlich hier in der Runde über Product as a Service und X as a Service, dass es gewisse Vorteile halt mit sich bringt. Vielleicht könntest du aber trotzdem nochmal, Patrick, erläutern, was aus deiner Sicht die Vorteile sind, wenn man solche Modelle denn anwenden kann, aus einem ökologischen Gesichtspunkt.
Ja, also, und da vielleicht nochmal der Schritt zurück, was ist Product as a Service? Ne? Beim Product as a Service stellt ein Anbieter einem Kunden ein Produkt zur Nutzung bereit gegen ein Entgelt, aber der Anbieter bleibt Eigentümer des Produktes und mit der Nutzung wird dem Kunden halt auch zugesichert, dass dieses Produkt in einem gewissen Zustand ist und funktionsfähig ist. Und wenn dem nicht so ist, muss der Anbieter diesen Zustand halt herstellen. Ja, also das ist sozusagen im Kern die Idee von Product as a Service. Und die ökologischen Vorteile davon in der Theorie, jetzt erstmal wohlgemerkt, ergeben sich halt zwingend daraus, dass in dem Moment, wo der Anbieter, was oft der Hersteller ist, aber nicht zwingend, Eigentümer bleibt, der Anbieter auch ein Interesse hat, dass das Produkt so lange wie möglich genutzt werden kann, weil nur dann kann es halt auch vermietet werden und kann Umsätze generieren. So, das ist sozusagen die Kernhypothese. Das ist in der Realität in seltensten Fällen einfach und direkt so, aber das ist sozusagen die ökologische Versprechen. So.
Das heißt, in der Theorie habe ich dann jetzt Hersteller des Produktes plötzlich Interesse daran, dass es möglichst lange lebt, genau. Qualitativ herstelle, dass es wahrscheinlich einfacher zu reparieren ist, damit ich es im Zweifel wieder reinsetzen kann. Und dass ich es auch wieder zurückführen kann, logischerweise, was Recycling anbelangt.
Genau.
Damit ich es wiederverwenden kann oder zumindest Teile davon.
Ja. Und das Ökonomische schließt sich ein bisschen an dem an, was ich vorhin eingangs in manchen Beispielen ja schon sagte. Also in dem Moment, wo ich als Kunde nur einen Anteil an der Produktlebensdauer nutze, zahle ich halt auch nur einen Anteil der Produktlebensdauer. Und das macht umso mehr Sinn, je serviceanfälliger ein Produkt ist, insbesondere dann, wenn ich den Service nicht selber machen möchte. Das macht auch umso mehr Sinn, je mehr, Stichwort Drucker, wenn es irgendwie sozusagen Replenishment, also Zusatzgüter, Produkte braucht, ne, Kaffeemaschine und Kaffee beispielsweise, ist auch so ein Thema. Und das macht auch unter wirtschaftlichen, nicht zwingend unter ökologischen Gesichtspunkten mehr Sinn, je kürzer Innovationszyklen sind, weil die Kunden dann sagen, ja, bevor ich mir das jetzt kaufe und dann in 18 Monaten das neueste Modell rauskommt, dann miete ich das doch lieber und kann dann in 18 Monaten wieder wechseln. Ne? Und es macht halt insbesondere dann Sinn, wenn die Anschaffung einfach sehr teuer ist.
Was aber auch gleichzeitig bedeutet aus ökonomischen Aspekten, dass es für den Hersteller ein gewisses Risiko birgt, weil ich jetzt, sag mal, keine Ahnung, eine Maschine oder einen Kühlschrank für 1.000 Euro Verkaufswert bereitstelle und dann aber erst in einem späteren zukünftigen Zeitpunkt meine Produktionskosten einhole als direkt mit dem Verkauf. Also sprich, ich habe so eine Art Vorfinanzierung in irgendeiner Form damit drin eingerechnet. Im Zweifel ja auch mit dem Risiko, dass ich auf dem Geld sitzen bleibe, weil die Zahlung ausfällt.
Genau. Also das funktioniert dann insbesondere besser, wenn es halt auch einen Markt oder eine Nachfrage für gebrauchte Güter gibt, entweder einen Kauf oder eine Vermietung. Also es gibt ja auch manche Anbieter von Product as a Service, die dann immer nur neue Geräte und neue Produkte vermieten und sobald die Produkte dann zurückkommen, sie wieder aufbereiten und dann nicht nochmal vermieten, aber zum Beispiel halt Secondhand verkaufen. Ja, also da gibt es auch Hybride.
Refurbished quasi.
Genau. Ja. Also da spielen so, ich habe mal spaßeshalber die 14 Dimensionen, die ich so sehe, mal zusammengefasst. So das Pass Potential Wheel genannt, wo ich gesagt habe, das sind so die 14 Eigenschaften eines Produktes, über die meisten haben wir jetzt schon gesprochen, die wichtig sind, um zu entscheiden, macht es für den Kunden Sinn oder macht es halt auch für den Anbieter Sinn. Und das muss man tatsächlich nicht nur für das jeweilige Produkt, sondern auch für die jeweilige Zielgruppe immer wieder entscheiden.
Wir sprachen gerade vom Produktdesign. Da würde ich noch mal gerne so ein bisschen reinbohren wollen. Inwiefern braucht es besondere Produkte, die eben sehr lange halten? Noch mal angefangen bei dem Beispiel von dem Licht as a Service.
Ja.
der, ich sag mal, der Legende nach, der Erzählung nach, hat Philips dann halt neue Geräte entwickelt, hat geschaut, was sind genau diese Teile, die öfter kaputt gehen. Die sind dann sehr schnell gut erreichbar und dann kann nur dieses Einzelbauteil getauscht werden, aber die ganze Lampe muss nicht mehr getauscht werden. Das heißt, auf einmal hatte der Hersteller ein Interesse daran, eine hohe Wartbarkeit einzubauen. Er hat sein Produktdesign verändert dadurch. Und das ist ja etwas, was man der Wirtschaft immer gerne unterstellt. Wozu es ja auch viele Beiträge und Bücher gibt, Obsoleszenz, ne? Ja. So dieses geplante Kaputtgehen von Geräten, dass ich, was weiß ich, was aus Metall ist, jetzt aus Kunststoff baue in ein Gerät rein, damit es auch ja kaputt geht, weil ich verdiene ja durch den Neuverkauf, ne? Durch den Weiterverkauf. Wenn ich jetzt aber nicht mehr verkaufe, dann habe ich ja gar kein Interesse mehr, dass es kaputt geht. Ne? So dieser Erzählung halt folgend. Also baue ich andere Geräte, die viel länger halten. Jetzt habe ich ein Interesse, dass der Hersteller langlebige Geräte baut und so entsteht weniger Abfall. So erstmal das Ökologische.
Genau, das ist die Theorie. Also was ich mal festhalten würde, ist, man kann Product as a Service mit ganz normalen Produkten machen, so wie sie bisher hergestellt werden. Und also das beste Beispiel dafür ist Grover, die kein Hersteller sind, aber millionenfach Elektrogeräte im Unterhaltungsbereich halt vermieten. Von Drohnen über Laptops, Kameras bis hin zu Waschmaschinen. Und das funktioniert. Und gleichzeitig würde ich auch festhalten, je reparierbarer und modularer das Produkt ist, desto einfacher ist es erstmal. Was, glaube ich, nicht so einfach, was in der Theorie einfacher ist als in der Praxis, ist, wenn du von einem gewissen Produkt A kommst, ja, was, wo manchen Bereich, also ne, manche Teile sind gut auszuwechseln, andere extrem schwierig, ja, Thomas, genauso wie du das beschrieben hast, und willst zu einem Produkt B kommen, was deutlich besser reparierbar ist, dann gibt es halt ein paar Faktoren, die ich bisher in der Theorie noch nie beschrieben sehen. Das fängt an beim Aufwand, nicht nur so ein neues Produkt zu designen, was wahrscheinlich noch relativ einfach ist, aber eine gesamte Produktion dafür umzustellen, was je nachdem, wenn wir jetzt mal bei einem Hausgerätehersteller und da bist du schnell im 2- bis 3-stelligen Millionenbereich, ja, was auch Ressourcen bedeutet, Ressourcenverbrauch. Mhm. Ja. Du musst dir dann halt auch die Frage stellen, welche Haltbarkeit hat so ein Produkt per se schon jetzt und um wie viel Jahre beispielsweise wird die Haltbarkeit dieses Produktes dadurch verlängert. Und du musst dir auch die Frage stellen, jetzt rein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, wie hoch ist der Reparaturkostenanteil am Gesamtprodukt in Verbindung auch wieder mit Logistik. Also das ist am Ende ein bisschen eine komplexere Rechnung, dass selbst wenn du die Lebensdauer verdoppeln könntest, müsste man sich halt anschauen, wie viel Einmalaufwand in der Produktionsumstellung hast du dadurch, wie viel Ressourcenverbrauch für diesen Einmalaufwand und so weiter. Also, und das vergleichen mit dem Impact dann. Und es ist nicht ausgemacht, dass das eine positives Ergebnis auch für die Umwelt und den totalen Ressourcenverbrauch hat, geschweige denn, da rede ich jetzt noch gar nicht über Organisationsdimensionen und Widerstände und Unsicherheit, ob das dann auch so funktioniert und kannst du dann wirklich die doppelte Lebensdauer realisieren. So, und da spreche ich jetzt als jemand, sozusagen wirtschaftlicher Praktiker, ja, weil in der Theorie ist es natürlich erstrebenswert aus Umweltgesichtspunkten, dass du sagst, hey, ich baue Produkte so, dass sie 100 Jahre halten. Letzte Anmerkung dazu, das setzt aber auch voraus, dass Kunden bereit sind, ein Produkt zu nutzen, was vor 100 Jahren hergestellt wurde, salopp gesagt. Ja, also mit ein paar Komponenten. Also schaut euch alle Geräte, alle Produkte, die uns gerade umgeben, ja, schaut einfach mal um, ja, und wie sahen die Sachen vor 100 Jahren aus? Ne? Also das kann man dann, glaube ich, auch doof finden. Und ich finde es an vielen Stellen auch doof. Trotzdem muss es ein Stück weit akzeptieren, dass es halt auch eine Nachfrage dafür braucht. Und das funktioniert bei Designgeräten gut, bei vielen anderen nicht so.
Ich glaube, es hat auch damit was zu tun, wie stark noch die Innovationskraft in dem Produktsektor ist, ne? Also ob jetzt mein Hammer, den ich jetzt hier im Haushalt habe, ob der jetzt 10 Jahre, 5 Jahre oder 50 Jahre alt ist, solange er nicht verrostet ist oder sowas, würde ich jetzt den Unterschied nicht merken. Bei meinem Laptop, ob der jetzt, sage ich mal, 20 Jahre alt ist oder gerade 2 Jahre, das merke ich schon auf jeden Fall.
Ja, ja, und auch da sind wir wieder, lass uns beim Hammer bleiben. Ein Hammer wirst du jetzt nicht als As-a-Service trotzdem, oder es wird relativ schwer sein, den As-a-Service anzubieten.
Zu günstig, ne?
Es ist zu günstig. Du kannst es, glaube ich, in Nachbarschaftsverhältnissen, ne? Also da kann sowas funktionieren. Und da funktioniert auch ein guter Gebrauchtmarkt, ne? Also das über Kleinanzeigen.de, andere Portale, Flohmärkte oder so. Ich glaube, da haben wir echt eigentlich auch noch bei vielen Produkten Potenzial, was noch zu ungenutzt ist, wo wir Dinge wegschmeißen, die andere eigentlich wiederverwenden wollen würden. Ja. Wobei, ich denke mal, und so manche alte Lampen, wenn man die bei Kleinanzeigen sieht, denken so, ah, wer hängt sowas jetzt noch ins Wohnzimmer? Ne? Aber da sind wir wieder genau bei dem Thema so, ja, naja.
Manches kommt ja auch wieder. Genau. Also ne, vom Design her.
Absolut.
Ne? Also, Mode absolut. Ist ja auch irgendwo in
ja.
dieser Hinsicht
ja.
wiederholend.
Ja. Ich glaube, wir brauchen manchmal die frechen Vordenker oder die frechen Erinnerer. Und der Thomas Rau hier und die Sabine Oberhuber, ne, die waren das halt so für mich. Und die erstmal feststellen, naja, ihr glaubt, alle Glühbirnen gehen nach einer gewissen Zeit kaputt. Ne? Und die gesagt, nee, da gab es eine Kartellbildung in den 30er Jahren, die haben beschlossen, nein, die halten nur 1000 Stunden, ja. weil wir wollen einfach mehr davon verkaufen. Und wenn dann so ein frecher Architekt hingeht und dem Lampenhersteller sagt, deine Lampe interessiert mich nicht, ich will Licht haben. Ne? Dann tritt er natürlich, der hat jetzt auch eine gewisse Marktmacht vielleicht gehabt in diesem Flughafen, da ging es auch um etwas, das war vielleicht überhaupt so ein kleines Ökosystem, wo so etwas möglich war, oder da kamen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute halt zusammen.
Ja.
Aber mal so frech dagegen zu denken, kann ja mal erfrischend wirken, ne? Und vielleicht brauchen wir ab und zu solche Impulse. Oder denk an die Glühbirne und den Gesetzgeber. Ich weiß nicht, ob da was in Gang gekommen wäre, wenn die Glühbirne, der Draht, eben so nicht verboten worden wäre und wir dann auf LED und eine viel längerlebige Technik gesetzt hätten.
Absolut.
Kam auch sehr viel
in die
Gegend.
Klar, unbedingt.
Kombination aus Innovation, aber auch eben Gesetzgebung als zwei Faktoren, weil, könnte ich ja umgekehrt sagen, wenn ich nur die Wirtschaft frage, finden die genau 1000 Gründe, etwas eben nicht zu verändern, weil ist ja klar, einmal habe ich meine Straße gebaut, um komplexe Maschinen herzustellen, ist natürlich eine irre Arbeit und ein hoher Investitionspunkt, das jetzt zu verändern.
Ja, wobei es ist ja immer so das Risiko, wenn ich jetzt, sage ich mal, als bestehendes Unternehmen die Dinge immer so mache, wie ich es schon immer gemacht habe, dass ich irgendwann mal die Flanke öffne für Innovatoren, sei es jetzt ein Wettbewerb oder neu gegründete Unternehmen, die mir dann halt eben die Marktanteile wegnehmen, weil ich halt nicht diesen teilweise schmerzhaften, kostenreichen Transformationen angegangen bin. So, ne, das wäre mal meine Hoffnung, wenn man heute, sage ich mal, als Startup oder, sage ich mal, selbst als, ja, haben wir ja auch das Beispiel gehört, selbst im Konzernbereich, wenn ich jetzt eine neue Produktsparte aufmachen will, dass ich eben etwas freier denke und nicht nur anfange zu denken, okay, ich muss es auf jeden Fall als Produkt herstellen, was ich dann verkaufe, sondern ich habe auch andere Möglichkeiten, die eventuell, wenn es denn die Kunden passend finden, vielleicht eine viel bessere Lösung ist.
Wofür ich auch nochmal eine Lanze brechen würde, ist, wir reden jetzt viel über Product as a Service, aber es gibt halt viele Sachen, die sich auch verstärken. Also Produktdesign, was auf Reparierbarkeit, Modularität aus ist. Ja, wie gesagt, das Thema oder Ersatzteile vorrätig halten, eine offene Dokumentation dazu, bis hin zu, dass ich vielleicht für manche Teile, die ich selber nicht mehr produzieren will oder noch nie produzieren wollte, 3D-Druck-Files zum kostenfreien Download bereitstelle. Ne? Das Thema Secondhand-Plattformen entweder mit unterstützen oder teilweise auch selber eine zu betreiben. Ne? Also ich glaube, es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, die in der Summe sich durchaus auch bestärken können, ja, manchmal halt vielleicht auch ausschließen, aber Product as a Service ist nur ein Instrument, was für manche Use Cases funktioniert, aber Für andere sage ich, baue einfach ein super langlebiges Produkt, mach es einfach reparierbar und mach einen Zugang zu Ersatzteilen. Ja. Das kann durchaus in vielen Situationen unter ökologischen Gesichtspunkten deutlich besser sein und auch vielleicht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten als ein Mietmodell. Ne. Deshalb würde ich da mit den Lösungen nicht dogmatisch rangehen.
Was ich total interessant finde, ich denke mir manchmal, ne, das ist so, manchmal wird die Diskussion darüber so geführt, als wenn es eine reine moralische wäre. Ne? Also entweder stelle ich halt Produkte ökologisch halt her oder ökonomisch, aber ich muss mich entscheiden. Du hast ja schon eingangs gesagt, ne, dass du gerade der Freund da bist, das miteinander zu vereinen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich erstmal ein paar ökologische Restriktionen einbaue, ja, wie zum Beispiel, hey, das Produkt soll langlebig sein, es soll reparierbar sein, dass ich dadurch eigentlich auch ökonomische Vorteile oder Strategien herausentwickeln kann, weil logisch, ne, wenn ich jetzt ein langlebiges Produkt habe, ich kann zum Beispiel werben mit einer längeren Garantie oder ne, einfach Reparierbarkeit ist auch ein Punkt, genau, den ich halt werben kann, um Vertrauen in meine Marke aufzubauen als Unternehmen und das ist nicht nur ne, sag mal, ein Malus, den ich jetzt in Kauf nehmen muss, dass ich hier auf Ökologie achte, sondern ich kann daraus auch eine Differenzierung herstellen. Und ich finde, genau das herauszufinden, ist total spannend. Und es gibt zig verschiedene Wege dazu und nicht nur Product as a Service.
Ja, ja, absolut.
Und du hast gerade Reparierbarkeit auch eingefügt. Und wir kennen, mir ging nur das Smartphone-Thema gerade durch den Kopf. Ne, gibt es Hersteller, die setzen eben auf das Wiederverkaufen. Ja. Ne, ein modisches Gerät. Jährlich bringe ich neue Modelle halt raus. Und ich muss das gesamte Gerät dann halt neu kaufen. Mhm. Und daran gewöhne ich mich dann eben auch als so Konsument. Frage an dich. Wir haben ja schon Hersteller wie Fairphone oder eben auch Shiftphone hier aus Deutschland, die ja auf Modularisierung gehen bei diesen Geräten. Kombinieren, gibt es jemanden, der das schon kombiniert mit dem Service-Gedanken? Ich könnte ja sagen, ich möchte immer ein aktuelles Smartphone haben, was dann auch mit diesen ja Eigenschaften daherkommt.
Ja, also ja, gibt es, gab es. Also zum einen Fairphone selber hat, glaube ich, 2-3 Jahre lang Fairphone Easy als Subscription angeboten und die haben das Anfang des Jahres eingestellt im Consumer-Bereich. Gibt es einen Artikel zu, kann ich euch den Link schicken, können wir in die Shownotes packen. Die haben das relativ gut begründet. Long story short ist, zu wenig Nachfrage für den Preispunkt. Schrägstrich, die Leute wollen es besitzen. Gleichzeitig gibt es beispielsweise zwei Unternehmen, einmal Everphone und einmal Comone, die Bereich Everphone, die bieten Diensthandys für Unternehmen jenseits der 1000 Mitarbeitenden an und machen dort das ganze Thema Device Management digital, aber halt auch physisch mit Refurbishment und so weiter. Und da ist es ein Case. Ja. Und Comone, eine spannende Company, ich habe mit einem der Gründer ein Podcast-Interview geführt. Also die machen das auch. Die haben anfangs, glaube ich, nur mit Fairphone angefangen, haben jetzt irgendwie auch Framework, Laptops, Shiftphone, glaube ich, auch. Und die sind so, scheint mir im KMU-B2B-Bereich. Also ich kann es als Privatperson auch nutzen und die haben echt viele coole Modelle. Also zum Beispiel eine degressive Monatsrate und mit Pfandsystem und Bonus und Malus, je nach Zustand des Gerätes und so weiter. Wenn ich es von außen so richtig verstehe, ist hier Kern, aber auch sind es kleine Unternehmen, Kitas, Mittelständler, die jetzt, wo es Diensthandys braucht, wo aber auch das Thema Service und Maintenance einfach eine große Rolle spielt. Einer der Gründer von Fairphone, dem habe ich gesprochen, weil die sind eine besondere französische Rechtsform. Das ist, glaube ich, eine Genossenschaft in Gemeinwohlinteresse auf Aktien. Ja, das ist eine interessante Kombination. Und die hatten auch ihre sozusagen Satzung online mit einfach interessanten Aspekten zum Thema Governance, weil sie gesagt haben, wir wollen das Unternehmen halt auch richtig aufziehen. Ja, das funktioniert, das gibt's.
Ich höre so raus, es braucht so, wir stehen irgendwie vor einem kulturellen Wandel, ne? Wenn ich das höre, wenn Fairphone Easy so etwas anbietet, aber es wird noch nicht angenommen von uns, wir sind sehr gewohnt offensichtlich jetzt so bestimmte Dinge halt irgendwie zu kaufen, es geht auch anders, du hast ganz viele Beispiele jetzt irgendwie auch jetzt im Laufe des Podcasts schon so genannt, da sind auch wir irgendwann alle so, jeder Einzelne irgendwie so gefragt, ne? In welcher Welt wollen wir leben und was könnte unser Beitrag sein?
Ja, und auch da vielleicht nochmal, vielleicht gehen wir auch nicht im privaten Bereich nicht zu Mietgeräten, sondern halt einfach zu den Shift-Phones und Fairphones, um sie zu kaufen und immer wieder so mal ein Upgrade zu machen oder so. Ne? Und ich glaube, da gibt es wieder, wie schon oft gesagt, gibt es mehrere Wege. Und bei manchen, ne, ja, gibt es, glaube ich, schon eine Eigentumspräferenz. Ja, also die ist nicht unendlich groß und es gibt, gerade was Preispunkt angeht, irgendwann ist sie kleiner als das Portemonnaie, ja, oder größer, je nachdem. Aber klar, also das wandelt sich und ich finde es gerade, weil du, Simon, du hast ja gesagt, technologische Innovation, also gefühlt die letzten 5 Jahre ist beim Smartphone nichts mehr passiert. Wir müssen uns dann mit dem Thema Software auseinandersetzen. Also mein Problem gerade ist, ich habe ein Fairphone 7 und ich habe jetzt vor 6 Wochen eine E-Mail von Slack bekommen, dass ich ab September Slack nicht mehr nutzen kann auf meinem iPhone, weil Slack braucht ab September die iOS Version 16 und das iPhone 7 kriegt nur noch 14, irgendwas und wird halt von Apple seit einem Jahr oder zwei nicht mehr weiter hochgestuft. Da sind wir beim Thema Software-Kompatibilität. Also in dem Moment, wo wir Hardware länger nutzen wollen, dann braucht es halt auch die Software, die das unterstützt, um nicht ja, die Hardware-Obsoleszenz zu triggern.
Auch Software kann Obsoleszenz triggern.
Genau, ja, also in dem Beispiel so. Und ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, okay, verzichte ich vielleicht auf Slack mobil? Oder ja, aber das ist eine Diskussion wahrscheinlich für eine nächste Episode. Da habe ich viele Gedanken zu.
Ja, ich wollte auch gerade schon so, ne, mit Blick auf die Zeit so eine letzte Frage vielleicht an dich stellen, aber die hast du schon so ein bisschen weggenommen. Du als Product as a Service Mensch, als einer, der sich so viele Gedanken darüber macht, und wie kann ich das halt auch unternehmerisch in Produkte mit reinbauen? Wo könnte ich denn so beim privaten Patrick feststellen, dass das sein Thema ist, dass das ein Thema ist, was dich sehr beschäftigt und was du ja auch gerne in deinen Alltag integrierst?
Product as a Service oder noch ein anderes Thema, was mich privat beschäftigt?
Ja, ich war jetzt gerade beim, ich hing noch dran, ne, wenn du vom Fairphone redest oder vom alten iPhone, ne, was du nutzt, ne, also Langlebigkeit wiederverwenden. Also wo kann ich auch beim Patrick sehen, dass dieses Thema bei dir so omnipräsent ist? Beim Handy haben wir es gerade schon ein bisschen gehört.
Also mein Schuppen steht immer für die Nachbarschaft offen und wir tauschen wild Geräte und Werkzeuge und Sachen. Und ich glaube generell so das Thema Dinge in der Community nutzen, das ist, glaube ich, was ich viel tue und da gerne sozusagen die Utilization Rate der Produkte hochhalte. Und das geht mir relativ einfach von der Hand. Bis hin zur Reparatur, aber da sind dann irgendwann doch die meiner Möglichkeiten limitiert.
Jetzt muss ich noch eine Frage. Auto kaufen oder mieten?
Fahrradfahren.
Ja, also Fahrradfahren, das ohnehin, boah. Wir haben vor 4 Jahren ein Gebrauchtes gekauft und ich hoffe, wir arbeiten eigentlich darauf hin, dass es unser letztes ist. Insofern. Und dann Bedarfsfall mieten, ja. Aber also wenn ich mir die CO2-Emissionen der Herstellung eines neuen Autos anschaue, was im Durchschnitt bei 18 Tonnen liegt, und wenn ich weiß, dass wir jährlich eigentlich nur ein Budget von 3 bis 4 Tonnen haben sollten, ist meine Strategie eigentlich Fahrrad, Zug und so wenig wie möglich Auto und kein neues kaufen. Ne? Mal gucken, wo ich da landen werde, aber ein neues auf jeden Fall nicht, wenn dann auf jeden Fall gebraucht ist. Oder gemietet, aber momentan stellt sich die Frage zum Glück nicht.
Klasse. Du, danke dir, Patrick, dass du dir Zeit genommen hast, hier heute bei uns zu Gast zu sein, ein bisschen hier tiefer in dieses Thema eintauchen zu können. Also viel mitgenommen, hochspannend. Wir packen noch ein paar Sachen in die Shownotes. Du hast auch noch vorhin von einem Podcast gesprochen, von dir. Vielleicht kannst du mir den Link nachher auch nochmal zukommen lassen, damit wir hier so ein Paket noch nachher draus schnüren können.
Ja, klingt gut. Episode as a Service. Praktisch.
Episode as a Service. Okay, dankeschön. Bis demnächst.
Vielen Dank, Patrick.
Danke für die Fragen. Thank you.
Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne per Mail an kontakt@impactive.works. Eine Podcast-Produktion der Impactive Works 2024.